Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Der Preisträger ist ein echter Überzeugungstäter, was die Energiewende angeht. Wurde 2018 schon über meinen heutigen Gast gesagt, als er zum Unternehmer des Jahres seiner Stadt gekürt wurde. Er weiß allerdings auch, dass er diese große Aufgabe nicht allein bewältigen kann. Die Ökologie ist sein Lebensthema, dabei weiß er aber, dass die Bürger mit einbezogen werden müssen, weil ohne sie die Energiewende nicht funktioniert. Er hat elektrische Energietechnik an der Fachhochschule Bielefeld studiert und ist seit 2005, also schon mittlerweile seit 20 Jahren, Geschäftsführer bei den Versorgungsbetrieben Bordesholm. Das ist eine lange Zeit, in der er schon viele Projekte umsetzen durfte und auch umsetzen konnte. Das Interessante bei den Versorgungsbetrieben Bordesholm ist, dass sie bereits seit mehr als 15 Jahren die Vision haben, die Region Bordesholm rein mit grünem Strom zu versorgen. Dabei sind sie schon mehrfach als Pionier vorangegangen, wie beispielsweise mit dem Bau einer der ersten Großbatteriespeicher in Deutschland. Darüber wollen wir jetzt natürlich schnacken und darüber, welche Bedeutung Batteriekraftwerke für die Energiewende haben. Und zwar mit Frank Günther. Herzlich willkommen, lieber Frank. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Sehr gut. Ja, ich darf es, glaube ich, verraten. Ich habe dich ja mit meinen Studis besucht vor Weihnachten im alten Jahr 2024 noch. Und da hast du uns ja auch erzählt, dass du schon sehr lange jetzt bei den Versorgungsbetrieben Bordesholm bist. Ich habe es gerade erwähnt, seit 2005. Was ist tatsächlich dein Antrieb? Sprich, was ist das, warum du jeden Morgen wieder motiviert zur Arbeit gehst und das ist mittlerweile seit über 20 Jahren?
Ja, der Hauptantrieb ist schon, die erneuerbaren Energien nach vorne zu bringen. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass das die Zukunft ist. Ranga Yogeshwar hat mal gesagt, das ist die Überlebensstrategie der Menschheit, die Umstellung auf erneuerbare Energien. Ich denke, einfach angesichts des Klimawandels können wir mit fossilen Energieträgern nicht mehr weitermachen. Das hört man immer wieder und überall und viele sind das Thema vielleicht auch leid und denken, ja, hört sich alles ganz gut an, aber bitte nicht bei mir, keine Windkraftanlage, keine PV-Anlage. Und da merke ich, dass ganz viel Bedarf in der Bevölkerung da ist, das vielleicht nochmal ein bisschen zu beleuchten und nochmal die Vorteile von erneuerbaren Energien darzustellen und auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ja die meisten von uns, ich selber auch, Kinder haben und die Kinder auf dieser Welt noch leben sollen, können, müssen. Und das können sie nicht, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Und es wird natürlich jetzt gerade zunehmend schwer, schon wieder durch die Wahl von Trump etc. Also das ist immer wieder eine neue Herausforderung jeden Tag. Und ich glaube aber, dass die erneuerbaren Energien immer die besseren Argumente haben.
Ja, das glaube ich auch. Nochmal eine Frage tatsächlich zu der Zeit davor, weil Jaro hat mich gefragt, ob ich nochmal einen Lebenslauf von dir anfangen kann. Sag ich, nee, das kann ich ja so fragen. Du hast ja davor schon woanders gearbeitet und da wussten wir tatsächlich nicht, wo es ist. Magst du es verraten oder ist das tatsächlich bewusst?
Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich habe mal angefangen nach meinem Studium, wie du schon gesagt hast, in Bielefeld, da bin ich 92 fertig geworden und bin dann zum 1.9.92 bei den Stadtwerken Witten angefangen. Da war ich dann so 7 Jahre. Mhm. Witten hat gute 100.000 Einwohner, ganz normales Stadtwerk mit allem drum und dran. Da war ich dann Abteilungsleiter der Planung und dann bin ich...
Bei dem Punkt finde ich schon spannend, Frank. 92, das heißt, es gab schon gerade frisch dieses Stromeinspeisegesetz. War das Thema Erneuerbare da schon auf deinem Radar? Gab es das schon im Tagesgeschäft oder war das da so frisch und so selten oder wenig verbreitet, dass du es noch gar nicht mitbekommen hast damals?
Mitbekommen ja, aber es stand doch nicht so im Fokus wie ein bisschen später, das muss man schon sagen. Also richtig in Fokus gekommen ist das eigentlich erst ein bisschen später, muss man fairerweise sagen. Ja, es war ein Entwicklungsprozess. Damals, die Klimaforscher sagen uns immer mit Recht, wir haben ja schon ganz früh, schon vor 50 Jahren darauf hingewiesen, dass wir da ein Problem kriegen. Aber die Wahrnehmung war auch bei mir damals noch nicht so extrem. Ich habe zwar angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, fand auch damals schon Erneuerbare gut, aber in dem ganzen Kontext der Stadtwerke hatte man dann viel mit Netzplanung zu tun, mit Schaltanlagenplanung etc., so dass da war der Fokus noch nicht so stark auf Erneuerbaren. Und man hatte ja auch als normaler Abteilungsleiter in so einem großen Stadtwerk jetzt nicht den Durchgriff bestimmen zu können, was die nächsten Projekte sind, sondern mir wurde von oben reingegeben, pass mal auf, du hast das und das und das zu bearbeiten. Ja. Und dann hat man das halt gemacht. Nach den Stadtwerken Witten war ich dann bei Böhringer Ingelheim. Da war das schon ein bisschen interessanter. Böhringer Ingelheim ist ja bekannterweise ein großes Chemiewerk in Ingelheim mit 5.500 Mitarbeitern damals. Da war ich dann werkleitender Diplom-Ingenieur für Stromnetze. Und das war schon sehr interessant. Da gab es dann auch ein großes Kraftwerk, was seinerzeit immerhin von Kohle auf eine Reststoffverbrennung umgestellt wurde, also auf eine Holzreststoffverbrennung umgestellt wurde. Da haben wir uns schon so ein bisschen mehr für Erneuerbare interessiert. Aber in so einem Chemiewerk, da sind auch viele andere Faktoren wichtig. Ich kann mich noch gut daran entsinnen, dass die Datenverarbeitung mal ausgefallen, die war weltweit für 27.000 Mitarbeiter zuständig. Da war Alarm im Hafen, da war nichts mit Erneuerbaren. Da war nur angesagt, ganz schnell wieder an den Start zu kommen. Naja, und dann war ich bei der Energieversorgung Sylt noch ein paar Jahre nach Böhringer Ingelheim. Ja, Sylt ist schön, klang erst toll, aber ist schwer da zu leben, vor allen Dingen mit einer Familie da zu leben, viel zu teuer.
Ach, damals schon, weil das muss ja vor 2005 gewesen sein. Ich dachte, jetzt sind die Preise so richtig angezogen.
Ja, das stimmt, die sind auch nochmal angezogen, aber auch damals war schon unfassbar teuer. Okay, und das hat es dann auf Dauer auch nicht gebracht. Und so bin ich dann in Bordesholm gelandet. Und Bordesholm hatte sich auch schon vor meiner Zeit mit meinem Vorgänger auf erneuerbare Energien fokussiert so ein bisschen oder die mit in stark in den Fokus genommen. Und das habe ich dann eben sehr gerne auch weiter befördert. Und dann hat man sich damit immer intensiver auseinandergesetzt und eben festgestellt, ja, die Erneuerbaren haben die besseren Argumente. Einmal, was die Preise angeht, das mögen ja manche gar nicht mehr hören, aber auch, was die, also günstigere Preise und auch, was die Ökologie natürlich angeht und die Nachhaltigkeit angeht. Und da kann man natürlich vieles irgendwie totrechnen, weil man bestimmte Dinge bei dem einen berücksichtigt und bei dem anderen nicht. Ja, also wenn wir jetzt gleich mal zum Thema Batteriespeicher kommen, da wird dann immer gesagt, was ist denn mit der Entsorgung der Batterien? Keiner weiß, dass man die eben auch entsprechend zu 80% ungefähr recyceln kann und dass es auch gemacht wird, dass aber das noch gar nicht so häufig ansteht, weil die Batterien eben so lange leben oder so lange halten, funktionieren, dass sie nicht entsorgt werden müssen. Ich entsorge ja keine funktionierende Batterie, sondern erst, wenn sie kaputt ist. Und das dauert eben seine Zeit. Das ist ja schon mal gut. Und dann regt man sich auf, was ist mit dem Lithium und so, aber man wundert sich nicht, also wo kommt denn mein Öl her, ja, was ist denn mit meinem Benzin und meinem Diesel, wo kommt das denn her, wie nachhaltig ist das denn produziert worden, in welchen Mengen, zu welchen Arbeitsbedingungen ist das denn abgebaut worden, aufbereitet worden mit irgendwelchen alten Öltankern von Russland nach Europa verschifft, immer mit der Gefahr, dass da wer weiß was passiert. Was ist mit der Entsorgung meiner Ölwanne eigentlich nachher, überhaupt mit meinem ganzen Auto und dem ganzen Schmierkram? Das fragt keiner. Ja, das ist schon interessant. Aber nichtsdestotrotz, klar, muss auch ein Elektroauto oder Batterien, jeder muss für sich auch eine vernünftig nachhaltige Bilanz ziehen können. Und da finde ich übrigens deinen Podcast hier auch gut, dass eben Energie im Wandel, dazu gehört ja auch, zu dem Wandel, dass wir vielleicht mal versuchen, weniger Energie zu verbrauchen. Denn in dem Moment, wo wir Energie verbrauchen, belasten wir die Umwelt, auch mit erneuerbaren Energien. Wir belasten die Umwelt zwar viel weniger, oder mit einem Elektroauto belasten wir die Umwelt viel weniger, aber wir belasten sie trotzdem. Und das schaffen wir nur, das ganz zu verhindern, wenn wir weniger Energie verbrauchen. Also mit jeder nicht verbrauchten Kilowattstunde belasten wir die Umwelt gar nicht. Und wir müssen vielleicht auch flexibler werden und sagen, gut, müssen wir denn wirklich rund um die Uhr immer Strom verfügbar haben oder können wir uns vielleicht auch ein bisschen darauf einstellen, zu bestimmten Zeiten mehr oder weniger zu nutzen und unsere Lebensumstände ein bisschen umzustellen. Wenn ich beispielsweise ein Gaskraftwerk nehme, das funktioniert eben nur, wenn es Gas kriegt oder ein Kohlekraftwerk, wenn es Kohle kriegt. Da kann man sagen, ja, das ist ja zuverlässig und das kann 8.760 Stunden im Jahr arbeiten. Und eine erneuerbare Energieanlage kann das nicht. Aber eine erneuerbare Energieanlage, nehmen wir nur mal eine Photovoltaik-Freilandanlage, das ist wenn da noch ein Batteriespeicher dazu kommt, dann ist es ein selbsterhaltendes System, wo ich nicht sicher sagen kann, zu welcher Minute der genau wie viel Strom produziert. Aber ich weiß, rund um die Uhr bekomme ich immer Strom. Auf jeden Fall habe ich immer Strom. Und wie viel, das hängt dann so ein bisschen von der Sonne ab und so. Das kann ich ein bisschen steuern, da muss ich eben ein bisschen Flexibilität reinbringen. Aber solange ich Sonne habe, wird dieses Kraftwerk arbeiten. Und wenn ich keine Sonne mehr habe, dann haben wir sowieso ein anderes Problem. Das heißt, ich bin nicht mehr abhängig von Lieferungen aus irgendwelchen Staaten oder Lieferketten oder so. Das ist meines Erachtens viel, viel sicherer. Und ich kann ganz sicher sein, ich habe immer eine gewisse Menge Strom, die ich auch regulieren kann, auch in Frequenz regulieren kann mit dem Batteriekraftwerk. Das ist inzwischen schon fast Standard, dass die auch Frequenz regulieren können, also spannungsgeführt fahren können. Und das ist eigentlich, finde ich, eine unheimlich spannende Geschichte, wenn man sich das mal anguckt. Wenn man aber natürlich dann sagt, ich will meinen Strom so verbrauchen wie immer und ich will mich überhaupt nicht verändern und das muss auch noch alles billiger werden und ich will Strom noch mehr verbrauchen und so wann ich will und so lange ich will und wie oft ich will, ganz egal, dann wird es schwierig. Ja. Und ich denke, diesen Gesamtzusammenhang, den müssen wir, glaube ich, begreifen und dann begreifen wir auch nachhaltig, was erneuerbare Energien für uns für einen Vorteil bringen.
Ja, da war jetzt sehr viel drin, Frank. Ich habe gefühlt 8 Folgefragen, die ich mal stellen würde. Ich versuche mal ein paar zu stellen, die oben aufliegen. Das eine ist natürlich das mit den dynamischen Endkundentarifen, was anliegt. Also wir haben heute den 15. Januar, wir haben jetzt, wo wir gerade aufnehmen, einen Endkundenstrompreis. Also ich bin ja bei Tibber noch, was leider kein Stadtwerk ist, aber mir zumindest die dynamischen Preise nach Hause bringen. Der Endkundenpreis ist tatsächlich heute irgendwo bei 60, 70 Cent oder sowas in der Größenordnung, was einfach damit zusammenhängt, dass die Sonne nicht so stark scheint am 15. Januar und es auch sehr windstill ist. Das muss mehr werden. Ich habe jetzt tatsächlich aktuell gar nicht verfolgt, ich weiß nicht, ob du da einen Überblick hast, wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen jetzt zum 1.1. tatsächlich einen richtigen dynamischen Tarif an den Start gebracht haben, ob das zunimmt, ob auch die Nachfrageseite, also sprich die Bürgerinnen und Bürger, das jetzt vermehrt buchen oder ob das noch gar nicht so angekommen ist. Hast du da einen Überblick? Weil ich befürchte immer, dass es nur ein paar Bekloppte wie mich gibt, die diesen dynamischen Stromtarif toll finden, das abschließen und alle anderen machen da gar keinen Gebrauch von.
Ja, da ist, glaube ich, ein bisschen was dran. Also wir hatten jetzt auch so 2, 3 Anfragen per Mail oder per Telefon, mehr nicht von unseren Kunden. Also so riesig sind wir ja auch nicht, aber ich sag mal so 5.500 Kunden haben wir schon. 2, 3 Kunden haben sich davon gemeldet. Also jetzt kann man da nicht von einem riesengroßen Interesse sprechen. Nee. Und die haben wir auch erstmal ganz vorsichtig nachgefragt und auch nur mit wenig Hintergrundwissen. Also ich sag mal, wenn man so wie du da begeistert dabei ist und immer schön aufpasst und da immer hinguckt und auch überlegt, wann man wann man seine Geräte einstellt und wann nicht, dann kann man damit tatsächlich auch Strom sparen, dann ist das auch oder Kosten sparen. Ja. Und dann ist das auch eine sehr interessante Geschichte, glaube ich. Aber wenn wir jetzt nur mal zum Beispiel die Photovoltaik auf dem eigenen Hausdach nehmen, und im Sommer hatten wir letztes Jahr gerade zwischen 8 und 18 Uhr unfassbar viele Negativstunden, weit über 500 Negativstunden im letzten Jahr, Negativpreisstunden. Das heißt, wenn ich dann Kilowattstunden einspeise ins Netz, muss ich dafür Geld bezahlen. Oder wenn ich Kilowattstunden verbrauche, kriege ich Geld dafür. Da stellt sich erstens die Frage, ist das der richtige Anreiz, um Strom zu sparen, was ich eben gesagt habe? Punkt 1. Punkt 2. Warum empfehle ich jemandem, eine Photovoltaik aufs Dach zu setzen? Wenn die Photovoltaik genau über den Zeitraum produziert, da zahle ich 20.000, 30.000 Euro für, mit Installation und allem. Und dann produziert die genau über den Zeitraum, wo ich eigentlich Geld kriegen würde, wenn ich Strom verbrauche. Da stellt sich ja die Frage, was bringt mir das? Das ist ja Geldverschwendung, kann ich ja eigentlich keinem mehr empfehlen. Also ist ja die Frage, ob das System so richtig ist. Ich glaube, dass da was getan werden muss und dass wir da irgendwie einen konstanten Anreiz schaffen müssen, auch für die Produzenten von erneuerbaren Energien oder von erneuerbarem Strom, dass es auch für die attraktiv ist und machbar ist.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, ist das System des Marktes mit den Spotpreisen noch nicht so optimiert. Und dann ist es auch ein wahnsinniger Abrechnungsaufwand. Das kommt auch noch dazu. Und dann kommt als letztes noch dazu, wenn ich dann schöne, starke Negativpreiszeiten habe, dann wollen alle, wenn alle so sind wie du, und sagen, ich gucke jetzt auf mein Handy und ich sehe jetzt, oh, jetzt ist negativ, klasse, toll. Ich lade jetzt mein Auto und kriege noch 50 Cent die Kilowattstunde dafür. Dann habe ich plötzlich eine Spitze im Netz, genau zu dem Zeitpunkt. Und dann muss ich die Netzentgelte an diese Spitze anpassen. Dem Netz ist es ja erstmal egal, ob gezogen wird oder geschoben wird, also ob die Energie in die eine oder in die andere Richtung fließt. Physikalisch ist das gleichmäßig belastet. Und dann muss ich plötzlich ein höheres Netzentgelt für diese Zeiträume erheben. Das würde dann in die Abrechnung auch noch mit aufgenommen werden müssen. Also wenn man das wirklich zu Ende denkt, ich sag mal, solange das 3, 4, 5 Kunden nutzen oder wenige Kunden nutzen, geht das. Wenn das aber wirklich eine Menge nutzen, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja, also ich glaube, es wird dann tatsächlich auch technisch gefährlich. Wobei, die technische Gefahr haben wir jetzt ja schon, wo nichts optimiert ist. Das habe ich letztens im Podcast beim Leon Hirt gehört, dass er gesagt hat, okay, wir haben jetzt schon tatsächlich 36 Gigawatt in Deutschland an PV-Leistung, die praktisch so klein ist, dass sie nicht am Markt optimiert wird. Also keine Direktvermarktung, kein Rundsteuerempfänger und nichts. Das heißt, diese 36 GW, und wenn die praktisch dann in den, weiß ich nicht, Oster- oder Maifeiertagen oder sowas auf eine sehr kleine Nachfrage treffen in Deutschland, die ja teilweise dann auch unter 40 GW fällt in manchen Stunden, dann wird es technisch tatsächlich schon herausfordernd, dass man das System am Leben behält. Hinzu kommt das, was du eben beschrieben hast, wenn auf die dynamischen Preise dann reagiert wird. Und ich glaube, gefährlich wird es erst, wenn es nicht mehr so gemacht wird wie ich, dass ich am Handy irgendwas gucke, sondern es automatisch passiert. Das heißt, es wird dann das Auto elektrisch geladen, wenn die billigen Preise da sind, ohne dass noch irgendein Mensch interagieren muss. Dann wird es, glaube ich, tatsächlich herausfordernd für dich als Netzbetreiber und auch für alle anderen Netzbetreiber, weil dann natürlich sehr viel höhere Rampen auf einmal entstehen, sehr viel schneller da was passiert. Und das muss dann halt in meiner Welt auch wieder abgefedert werden, dass man sagt, okay, es können halt nicht alle auf einmal, sondern vielleicht, es gibt ja jetzt diesen Paragraph 14a, dass man sagt, okay, man reduziert dann die Ladeleistung wieder auf 30% oder sowas in der Größenordnung, um dem auch wieder Herr zu werden. Aber ich glaube, etwas muss kommen. Hast du eine Idee, Frank, wo du sagst, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, das mit der PV-Anspeisung, das könnte man so und so lösen. Oder das wäre ein Ansatz, wo man sagt, okay, das wird in die richtige Richtung gehen. Da sagst du, nee, das ist was, wo du dann lieber auf Berlin wartest, dass die sich was Schlaues überlegen.
Naja, auf Berlin kann man oft lange warten. Ne? Das ist immer das Problem. vielleicht nochmal zu den, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich hatte zuerst die, das ist die flexiblen Tarife genannt und davor die PV-Einspeisung genannt, die jetzt schon bei 36 GW liegt.
Ja, genau. Also eine Idee, wie könnte man mit PV-Anlagen umgehen? Ich sag mal so, man müsste jetzt natürlich schon gucken, dass man die PV-Anlagen, mal Speicher einbaut. Also das wäre eigentlich die Kernidee, dass man Speicher dazwischen schaltet bei erneuerbaren Energien. Und das müssen nicht immer nur Batteriespeicher sein, das könnten auch andere Speicher sein. Es müssen schnelle Speicher, langsamere Speicher sein. Es gibt ja verschiedene Regelenergiestufen, aber wir müssen gucken, dass wir das abfedern. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Merit-Order-Markt mal angucke, und der liegt meinetwegen gerade durch Gas getrieben ja oft relativ hoch und weit über den Erneuerbaren. Sagen wir mal, der liegt jetzt, wie du gerade gesagt hast, von mir aus bei 70 Euro die Megawattstunde. Ja,
70 Cent durch Gas. Sogar. 700 Euro sind
das. 70 Cent sogar. Genau. 70 Cent. 70 Cent die Kilowattstunde. So, und klar, wahnsinnig viel und durch Gaskraftwerke und Ähnliches getrieben. Die Erneuerbaren bräuchten aber eigentlich nur, wenn ich das so im Schnitt sehe, bei Windkraft, bei Photovoltaik und so, da liegen die vielleicht bei 6,5 oder 7 oder Wind sogar noch drunter. Also sagen wir mal ganz großzügig irgendwie bei 7 Cent, da kommen dann noch etliche Kraftwerke gut bei weg. Also nur einem Zehntel. So, jetzt kann man aber nicht sagen, ja, jetzt kann ich runtergehen auf 7 Cent, sondern man muss dann vielleicht, kommt man dann auf 13 oder 14 Cent, weil man da drüber noch ein Kostenblock hat, der dann heißt Speicher. Der würde das dann aber fest reduzieren und die Gaskraftwerke ganz rausbringen. Also dann hätte ich statt 70 Cent vielleicht 14 oder 13 Cent und hätte dann wirklich 100% erneuerbaren Strom gestützt durch Speichertechnologien. Verschiedene Speichertechnologien. Wir hatten ja immer schon Pumpspeicherkraftwerke. Klar, Batteriekraftwerke sind wegen der Schnelligkeit hochinteressant, um die Frequenz zu halten. Das ist richtig, aber dann brauchen wir nicht so endlos viele von. Wichtig ist eigentlich auch mal über etwas längere Zeiten Strom zu speichern. Das geht über diverse andere Möglichkeiten. Da gibt es ja alles Mögliche an Entwicklung. Man kann bei Biogasanlagen beispielsweise auch das Biogas zwischenspeichern. Man kann gucken, ob man Wärme, irgendwas in Wärme vielleicht noch umsetzt und das da speichert. Oder eben Pumpspeicherkraftwerke, die wir schon sehr lange haben. Es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu speichern. Und da muss ich eben gucken, dass ich das mache. Also das Geld müsste eigentlich da reinfließen. Und die Kraftwerkstrategie dürfte nicht lauten, ich fördere jetzt nochmal 10 Gigawatt neue Gaskraftwerke, sondern die müsste heißen, ich fördere Speichertechnologien, jedweder Couleur, für erneuerbare Energie. Ja. Und dann komme ich aus dieser Misere raus und dann geht die Energiewende auch in die richtige Richtung, nämlich in Richtung Erneuerbare, weiter. Und der Strom wird stabil günstiger als jetzt. Zumindest unterm Strich wird er vielleicht ungefähr gleich bleiben, aber er wird jedenfalls diese Spitzen nicht mehr haben und er hat 100% erneuerbaren Strom. Und sicher, ein selbsterhaltendes System.
Ja, verstehe ich. Was können, ich sag mal, zu Hause die Menschen machen, da kommt man um den Batteriespeicher nicht rum, oder? Weil jetzt, ich habe schon was gehört mit Wasserstoffproduktion, aber das kostet pro Haus irgendwie 100.000 Euro Invest oder sowas.
Wahnsinnig teuer. Die Wasserstoffproduktion hat auch noch einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Das ist jetzt auch nicht so, dass die allererste Wahl, sage ich jetzt mal. Ne? Aber es liegt, glaube ich, immer am Kontext auch. Also es wird ja immer gesagt, ich baue mir eine Wärmepumpe und dann baue ich mir noch eine Photovoltaik aufs Dach und dann ist alles super. Das Problem ist nur, dass die Wärmepumpe sozusagen mitten im Sommer ihr absolutes Verbrauchstief hat, während die und dann parabelförmig nach links und rechts hochgeht und die Photovoltaik genau umgedreht um 180 Grad versetzt eine Sinuskurve hat. Die ist im Januar und Dezember am niedrigsten und in der Mitte des Jahres am höchsten. Und ich habe höchstens eine Überdeckung von einem Drittel. Und dann muss ich zwei Drittel teuer dazu kaufen und kann zwei Drittel von meiner PV-Anlage quasi fast verschenken ins öffentliche Netz. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe ja noch mehr als nur eine Heizung. Ich habe ja vielleicht noch ein Elektroauto, ich habe noch Verbraucher im Haus und das muss ich kombinieren und ganzheitlich denken. Und dann rechnet sich die Photovoltaik auch. Für die Wärmepumpe hilft das vielleicht noch nicht so viel. Da kann man dann aber schon noch auch einen Speicher dazu packen, der das dann nochmal ein bisschen erhöht, also der den Eigenverbrauchsanteil von der Photovoltaik auch erhöhen kann. Da muss ich dann aber gucken, kann ich das mit einem bidirektional ladbaren Auto vielleicht zukünftig machen? Eine sehr interessante Technologie. Jetzt muss ich mir 5 Kilowattstunden einen kleinen Batteriespeicher ins Haus stellen. Der kostet irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Und draußen habe ich ein Elektroauto, das geht nicht mehr unter 60 Kilowattstunden, kann auch 100 sein. Mhm. Ja, also enorm viel größere Mengen und da kriege ich quasi das Auto kostenlos dazu. Also wenn ich das vergleiche mit den Speicherkosten für den kleinen Speicher, den ich jetzt habe. Also es wäre schon sehr, sehr interessant, bidirektional zu laden und da könnte ich dann eine ganze Menge mitmachen. Aber auch da ist wieder die große Frage, arbeite ich beispielsweise im Homeoffice, steht mein Auto da tagsüber, wenn die Photovoltaik oben produziert oder fahre ich morgens weg und komme abends wieder? Mhm. Das heißt, die Photovoltaik hat gar keine Chance, das da einzuspeisen. Das sind also viele Detailfragen, die man sich jeweils genau angucken muss. Ich würde mal sagen, goldene Zeiten für Energieberater, aber ich denke, da wird man nicht umhinkommen. Also man muss sich das jeweils dann doch relativ genau auch angucken. Aber es gibt immer Möglichkeiten bei ganzheitlichem Denken und auch vielleicht ein bisschen Anpassungsbereitschaft der Kunden, da ganz viel Geld zu sparen und auch sich zukunftssicher aufzustellen. Und wenn da eine Gasmangellage kommt oder sonst irgendwas, zu sagen, ja, schön, selber schuld, da habe ich nichts mehr zu tun.
Ich glaube auch, dass viel Potenzial. Wir haben gerade heute Morgen in der Hochschule Flensburg über das Thema Energieberater gesprochen, ob wir nicht auch welche ausbilden wollen, weil der Markt fragt sie unfassbar nach im Augenblick. Man kriegt gar keinen mehr und wenn, dann sind sie sehr teuer. Und ich habe aus direktem Freundeskreis jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht, die Qualität ist auch nicht immer so perfekt, wie der Preis es erhoffen lässt. Insofern, da kann man viel machen. Du hattest, als wir bei dir waren, Frank, gesagt, dass du der Meinung bist, dass die Energieanlagen oder egal ob Erzeugung oder, na gut, Netze sind sie auch, aber dass die halt nicht in private Hand gehören, sondern dass halt tatsächlich sie eher in staatliche Hand gehören, damit der Staat nicht erpressbar ist. Jetzt haben wir eben viel über Eigenheime gesprochen, die hast du damit wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Oder ist das, weil da sind sie ja sehr stark verteilt, sondern da hast du wahrscheinlich eher an andere Akteure gedacht, oder?
Ja, also das Eigenheim versorgt sich ja in aller Regel nur selbst. Also das ist ja nicht erpressbar in dem Sinne. Also das kann ja niemand anderen erpressen, höchstens sich selbst. Das ist ja unwahrscheinlich. Also insofern dachte ich dann eher an alles das, was vor der eigenen Haustür passiert, nämlich die öffentlichen Netze, Und die davor gelagerten Netze, wir haben insgesamt 7 Netzebenen in Deutschland, angefangen von 380, 400 kV bis eben runter auf 400 Volt, 230 Volt in der Niederspannung, was dann tatsächlich ins Haus geht. Und diese öffentlichen Netze meine ich. Und wenn wir darüber keine Ausgleichsenergie mehr von dem einen zum anderen bringen können und uns da nicht gegenseitig so ein bisschen besichern, der eine hat vielleicht mal zu viel Energie, der andere zu wenig und das im Kleinen wie im Großen, dann haben wir schnell ein Problem. Und wenn das in private Hand kommt, dieses Netz in private Hand kommt, und das ist es ja teilweise in Deutschland schon, alle Übertragungsnetze sind ja schon die großen Übertragungsnetze sind ja schon in privater Hand. Tenet beispielsweise ist privatisiert und so weiter. Also das ist halt so ein bisschen problematisch, weil wir dann sozusagen, ja, wenn die sagen, wir brauchen mehr Netzentgelt oder wir machen dies nicht oder wir machen jenes, dann kann der deutsche Staat sagen, wir möchten aber gerne das und das. Und wenn sie Glück haben, sind die so nett und machen das. Aber wenn wir Pech haben, sind die nicht so nett und machen das nicht. Und dann sind wir eben definitiv erpressbar. Und es kann wahnsinnig teuer werden, bis hin zu allen möglichen Abhängigkeiten. Ich sag mal, im Großen haben wir es jetzt gerade mit dem Gas aus Russland gesehen, was für Abhängigkeiten man da kommt. Das ist jetzt nun ein Extrembeispiel. Klar, Tenet ist jetzt nicht Russland, aber trotzdem weiß man nie, wie das weitergeht. Man ist abhängig von einem Dritten und hat es nicht mehr in eigener Hand. Und das finde ich bei einer öffentlichen Daseinsvorsorge, die überlebenswichtig ist in unserer heutigen Zeit, finde ich das fatal. Also finde es nicht gut, weil es gibt Möglichkeiten, das in staatlicher Hand zu behalten. Und das sollte passieren. Ob das nun bei der Kommune angesiedelt ist, beim Land, beim Bund, beim Kreis, das ist mir am Ende egal. Also Hauptsache, es ist irgendwie in öffentlicher Hand.
Ja, okay, verstehe ich. Danke. Eine Frage ist meinem Kopf noch offen, und zwar, du hast eben gesagt, wenn man dann die PV-Anlage mit dem Batteriespeicher kombiniert, dann ist man im Grunde autark. Aber du hast es eben so schön gesagt, die Sinuskurve, die im Winter dann ja doch auf sehr niedrige Niveaus fällt, sorgt ja unweigerlich dafür, dass man im Winter irgendwas anderes noch braucht. Ich meine, ich habe ja meinen Batteriespeicher hier zu Hause, habe im Sommer immer genug und alles so gut, kann das Auto laden, aber in der jetzigen Zeit. Da kommt vielleicht mal irgendwie 2 bis 6 kW vom Dach. Das reicht vielleicht, um den Haushaltsstrom anteilig zu decken, aber da bin ich keinen Kilometer mit gefahren, mehr oder weniger. Also im Winter glaube ich schon, dass wir weiterhin was brauchen, oder habe ich da irgendwas übersehen?
Ja, genau. Also wir brauchen dann auf jeden Fall noch einen Ausgleich. Das ist richtig. Deswegen auch nicht nur Batteriespeicher, deswegen auch die öffentlichen Netze, ob es dann Pumpspeicherkraftwerke sind, die aber auch nur eine Tageslast verschieben können. Man muss halt gucken, weiter an Speichertechnologien arbeiten, was es da für Möglichkeiten gibt, was es vielleicht auch für Anreize für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt. Oder Paragraph 14a hattest du vorhin erwähnt, diese ganze Abschaltgeschichte, das ist alles gut, das können wir steuern vom Netzbetreiber. Man darf dabei allerdings auch nicht vergessen, dass wir es im Moment auch steuern müssen. Und dass das auch Geld kostet. Also es wird ja immer vorgeworfen, ja, wenn wir überall Speichertechnologien einbauen, kostet das ja Geld. Aber die Umsetzung des Paragraph 14a beispielsweise kostet auch enorm viel Geld jedes Jahr. Da steckt ein irrer Aufwand dahinter für die Netzbetreiber, was dann auf die Netzentgelte umgelegt wird und was dann wieder vom einzelnen Kunden bezahlt wird. Andersrum ist es natürlich bei Speichertechnologien auch so, aber es ist nicht so destruktiv. Also ich finde immer Last reduzieren oder Leistungen reduzieren oder sogar ganz abschalten, was eigentlich ja nicht geplant ist, aber im Notfall vielleicht auch vorkommen würde. Das finde ich nicht so konstruktiv, wie eine Steuerung von erneuerbaren Energien, von einer großen Erzeugung, die abzugleichen mit einer Last, die ich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen kann, aber wo ich nicht einem sagen muss, pass mal auf, jetzt hast du viel Geld für deine Wärmepumpe ausgegeben, aber weil du eine neue Wärmepumpe hast, fällst du unter Paragraph 14a und ich reduziere dich jetzt erstmal an einem richtig knackenkalten Tag um 2/3. Ja, da bin ich dann not amused drüber, glaube ich. Und wenn ich das anders steuern würde und ein bisschen wohlwollender steuern würde, glaube ich, zentraler steuern würde, den ganzen Verbrauch und die Erzeugung und mich darum kümmern würde, die Kraftwerkstrategie in Speicher zu investieren, dann glaube ich, wäre das einfach etwas, was auch eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung hätte.
Ja,
Weil ich
glaube
glaube,
ich.
die meisten haben das noch gar nicht mitgekriegt, dass sie eine teure Wärmepumpe kaufen und dann auch noch in den Genuss der Reduktion kommen.
Wobei, da habe ich auch noch eine Fachfrage. Dürfen die Wärmepumpen auch um 2/3 gekürzt werden oder auf 3,7 kW? Weil ich hätte gedacht, auf 3,7 kW, was ja für ein normales Haus wieder völlig ausreichend wäre, wahrscheinlich, oder?
Ja, Da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß es auch nicht ganz sicher. Also ich weiß nur eigentlich, dass man es auf jeden Fall also meine Erinnerung ist, um ein Drittel reduzieren kann.
Okay.
Es kann aber sein, dass es einen Mindestwert gibt. Unter 3,7 kW darf es nicht fallen oder so. Da bin ich jetzt nicht. Das könnte sein.
Genau, das glaube ich zu erinnern. Wie gesagt, bin mir auch nicht ganz sicher, weil da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, ach, das ist doch safe. Also, das ist dann im Grunde, also für Elektrofahrzeuge vielleicht manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man dann nur 3,7 lädt. Das ist dann ein bisschen langsamer, aber um zum Krankenhaus zu fahren oder was auch immer, wäre das wahrscheinlich auch noch okay, um schnell ein bisschen was laden zu können. Wir haben ja schon über euren Batteriespeicher da am Model 3 gesprochen und der ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre da und ich kann mich gut daran erinnern, das Making-of des Elektrokessels in Flensburg, den ich damals bauen durfte vor mehr als 10 Jahren als ersten Elektrokessel Deutschlands, das war auch eine spannende Geschichte und es gab definitiv nicht nur Rückenwind, sondern es gab viele Stellen, die
Ja.
andere Ansicht waren. Wie war das bei euch in Bordesholm? Haben da alle Juhu geschrien oder war das am Anfang auch erstmal eine sehr innovative Idee, die du da hattest?
Ja, es war ganz am Anfang eine sehr innovative Idee. Also hat die Gemeindevertretung mich gefragt, was wollen Sie machen? Was ist das denn? Das haben sie gar nicht verstanden. Und dann ging das auch los mit Batterien. Und Batterien wären ja so schädlich und die müsste man ja wegschmeißen und so weiter. Also sie hatten das doch gar nicht. So Akku und so, da musste man erstmal erklären, was überhaupt ein Akku und was eine Batterie ist, und was wir da genau machen wollen. Dann gab es ein paar wenige Skeptiker, die dann wegen Brandschutz noch Sorge hatten. Das war aber sehr, sehr wenig. Und nach einigen Abstimmungen und sehr viel Erklärungen, hat es dann aber immer mehr Zustimmung gegeben. Und inzwischen tut man so, als wäre man von Anfang an euphorisch dafür gewesen. Also es gibt, glaube ich, jetzt gar keinen mehr, der da irgendwie ein Problem mit hat. Aber am Anfang war das schon schwierig. Und als ich den Bauantrag gestellt habe, habe mich auch die Baubehörde angerufen. Die zuständige Dame von der Baubehörde vom Kreis Rendsburg-Eckernförde, und hat dann gefragt, was wollen Sie da machen? Batteriespeicher, was soll das denn sein? Und dann habe ich ihr das auch ein bisschen erklärt, dann habe ich sie eingeladen hier zu den Versorgungsbetrieben, dann habe ich ihr das vor Ort erklärt, gezeigt, wo der hin soll, wie wir uns das alles vorstellen. Und da fand sie das super und dann lief das durch wie geschnitten Brot. Aber im Anfang war das erklärungsbedürftig, aber es ist nicht auf so wahnsinnig viel Gegenstimmen gestoßen. Außer bei
Okay.
den Grünen bei uns. Die Grünen waren am Anfang erstmal sehr dagegen. Aber sie haben sich zumindest zum größten Teil nach einigen vielen Gesprächen dann doch gewandelt.
Was war das Argument? Was war das Problem bei den Grünen dagegen?
Also einmal hat mir ein Elektrotechnikprofessor gesagt, also Lithium-Ionen-Batterien seien wie Nitroglycerin. Das fand ich schon besonders spannend. Das sind
Okay.
Batterien, die auch in Elektroautos eingesetzt werden. Das habe ich dann versucht, ihm zu erklären. Also das war eins, dann war die Entsorgung und Lithiumbeschaffung ein Problem. Wie gesagt, da kann man immer gegen argumentieren, warum macht ihr euch ja eigentlich bei Diesel- und Benzinautos keine Gedanken zu? Das ist viel schlimmer, aber es hilft natürlich auch nur bedingt. Klar, versucht das dann trotzdem zu erklären, diesen Recyclingmechanismus erklärt, dass es auch von der deutschen Uni entsprechend entwickelt wurde. Dieses Recycling-System und dass es da auch ein Rücknahmesystem gibt für das Recycling und all das. Und naja, dann sind die Wogen immer weiter geglättet worden. War das eigentlich ganz gut am
Ja,
Ende.
sehr gut. Du hast ja eben, als du am Anfang schon über den Batteriespeicher gesprochen hast, dargestellt, dass es ja für dich tatsächlich eher ein Batteriekraftwerk ist, weil es auch Primärregelleistung bereitstellt. Ist das das schlagende Argument oder gibt es andere Gründe, warum du es auch als Kraftwerk gerne bezeichnest?
Naja, also ich sag mal, wir haben ja in Deutschland, wenn man erstmal streng normmäßig vorgeht, haben wir eine Kraftwerksverordnung. Und in der Kraftwerksverordnung steht schon mal drin, jeder Wechselrichter, der ins öffentliche Netz einspeist, unterliegt der Kraftwerksverordnung, wenn er denn direkt ins öffentliche Netz einspeist. Das heißt also, im Sinne der Kraftwerksverordnung ist der Wechselrichter ein Kraftwerk. Der Wechselrichter wird gespeist, also speist zurück und wird auch gespeist in Richtung Netz aus der Batterie, die hinten dran hängt. Weil die Sache mal sehr vereinfacht, wenn man eine Taschenlampe hat, dann besteht die auch überwiegend aus Batterie. Aber es ist trotzdem kein Batteriespeicher, sondern eben eine Taschenlampe, weil die hat ja noch einen Knopf und eine Lampe und hat eine andere Funktion. Und unser Batteriekraftwerk hat eben auch eine andere Funktion. Es kann nämlich Frequenz regeln, Spannung regeln, Strom regeln, Lastspitzen abfahren und das alles nur in Kombination mit dem Wechselrichter und einer umfangreichen Elektronik, Steuerelektronik, Transformatoren, Lüftungssystem, Klimaanlage, Pipapo, das Ganze wird dafür gebraucht, nicht nur die Batterie. Wenn ich nur die Batterie dahinstellen würde, die würde mit dem Netz gar nicht koppelbar sein. Es würde überhaupt nicht funktionieren. Ja, ich muss ja immer die richtige Phasenlage haben. Ich muss die richtige Spannungshöhe haben, die richtige Frequenzhöhe. Da sagt einer, ja, das ist 50 Hertz. Das ist aber nicht eben immer genau 50 Hertz. Eigentlich nie. Sondern es schwankt immer ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter. Das ist ja genau das, was dann in der Primärregelenergie gegengesteuert werden soll. Und dann geht es dann um Geschwindigkeit von Regelung. Welche Regelketten sind die langsamsten? Das ist dann bestimmt dann die Endgeschwindigkeit, das langsamste Glied in der Kette. Boah, wir kommen immerhin auf 26 Millisekunden für einen Lastsprung von bis zu 24 Megawatt. Also 24 Megawatt in 26 Millisekunden. Und das ist eben ganz besonders dem Wechselrichter zu verdanken. Aber die Batterie, all das muss natürlich genauso schnell sein, sonst funktioniert es nicht. Aber das wird eben alles gebraucht, um solche Sachen machen zu können. Nur eine nackte Batterie ist eine Batterie, ja. Von mir aus auch ein Batteriespeicher, aber eigentlich ist sie nicht mal das. Also wie soll sie was einspeichern, wenn da keine Steuerelemente dran sind?
Ja, das stimmt. Und damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das mal vorstellen können, das heißt, der fährt wahrscheinlich meistens irgendwo zwischen 40% und 60% seiner Kapazität und arbeitet da. Ja. Das ist nicht so, dass der vollgemacht wird, leer gemacht wird, sondern der wird eigentlich gar nicht groß, der reizt seine eigene Kapazität gar nicht aus.
Nee, meistens nicht. Also ganz manchmal schon, für ein paar Millisekunden meistens auch nur. Aber in der Regel ist das richtig, wird er so zwischen 40% und 60% liegen. Also fährt er so zwischen 4 und 6, 7 Megawatt. Da springt er ständig hin und her in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also wie so eine Lichtorgel, könnte man sagen. So eine ganz schnell immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Also es ist unglaublich. Arbeitet schon ganz schön. Und aber ganz manchmal nachts oder so geht er dann auch mal weiter runter, wenn das Netz ganz ruhig ist und keine große Einspeisung, nichts Besonderes, keine großer Verbrauch da ist. Tagsüber, es gibt auch mal Lastsprünge, da lädt er dann gerade mit 1,5 Megawatt und wird dann plötzlich auf die vollen 12 Megawatt, die er hat, angefordert. Dann ist das ein Lastsprung von 13,5 Megawatt. Das hatten wir einmal am 8. Januar 2021. Da war die Netzfrequenz mal fast so, dass das europäische Verbundnetz also zusammengebrochen wäre. Und da mussten alle Batteriespeicher und Regeleinheiten voll liefern. Und da haben wir dann für 8 Millisekunden, glaube ich, dann tatsächlich mal 12 Megawatt geliefert. Aber wie gesagt, für 8 Millisekunden. Also das ist nie was, was lange ist. Ne? Sind dann immer nur so kurze Peaks. Wenn man sich das große Verbundnetz vorstellt, wie viele Verbraucher da drin sind im europäischen Verbundnetz, wie viele Erzeuger da drin sind, da wirkt sich das nicht so schnell aus. Da muss es schon eine Trend, also da, sag mal, ein großes Kraftwerk fällt plötzlich aus, zum Beispiel. Irgendein großes Kraftwerk in Europa fällt aus, von jetzt auf gleich, brennt ab, irgendwas passiert da, der Schalter fällt, der Einspeiseschalter, und dann gibt es solche Laststöße. Und dafür sind dann Batteriekraftwerke ideal, um das auszugleichen. Und wenn man dann auf ein Inselnetz geht, dann ist es eben sehr interessant, dann eben diese hohe Geschwindigkeit zu haben, weil man in einem kleinen Netz sehr viel weniger Verbraucher, sehr viel weniger Erzeuger hat und damit mehr Lastschwankungen ausgleichen muss, um wirklich bei stabilen 50 Hertz zu bleiben. Das heißt, man braucht einen schnellen Netzgenerator, wenn man will, oder einen schnellen Netzbildner, der aufpasst, dass die Frequenz schön bei 50 Hertz bleibt. Ja. Und der muss eben sehr schnell reagieren, während das im europäischen Verbundnetz vielleicht nicht ganz so schnell gehen muss. Aber naja, dieses eine Beispiel hat gezeigt, manchmal muss es doch schnell gehen.
Ja, und das habt ihr sogar auch getestet. Ihr habt ja tatsächlich diesen Test gemacht, dass ihr euch abgekoppelt habt von SA-Netz, also vom vorgelagerten Netzbetreiber, und das auch mal für eine Stunde, oder was habt ihr da getestet am Sonntagnachmittag?
Samstag war das. Samstag. Ja, haben wir gemacht, genau. Haben wir eine Stunde, haben wir uns getrennt. Auch das war gemischt. Ne? Also erstmal war aus Bordesholm, wehe, wenn das nicht klappt, Herr Günther, dann gibt es aber Schadensersatzmeldungen. Ja, dann haben wir vorher beim Ministerium nachgefragt, wie das ist. Dann haben die hinterher gesagt, ihr könnt das machen, aber haften tun wir für nichts. Wir haben nichts dagegen gesagt, aber erlaubt haben wir euch das auch nicht, so ungefähr. Und so der kommunale Schadenausgleich hat hinterher dahinter gestanden, weil wir gedacht haben, okay, wenn das jetzt nicht klappt, ist das dann noch höhere Gewalt oder so, nachdem der Netzbetreiber dann nicht haften muss, oder müssen wir dann haften mit einem enormen Schaden? Mhm. War ein krabbeliger Moment. Wir haben es dann gemacht und es hat geklappt, wunderbar. Wir haben dann dann nach 10 Minuten zurücksynchronisiert und nochmal uns wieder getrennt, also das kurz nacheinander, weil der begleitende Professor von der TH in Köln vergessen hatte, früh genug auf den Knopf zu drücken. Er wollte natürlich unbedingt den Umschaltmoment aufzeichnen in der Frequenz, Spannung und so weiter. Und er hatte irgendwie eine Millisekunde zu spät auf den Knopf gedrückt und hat dann den Umschaltzeitpunkt verpasst. Dann haben wir das nochmal gemacht und auch das hat dann geklappt und nach einer Stunde sind wir wieder zurück. Und das war eigentlich sehr spektakulär alles und auch ja sehr, sehr neu, das so zu machen. Aber da gab es dann natürlich auch Kritik, nur eine Stunde und so. Es ging gar nicht um die Zeit erstens, sondern es geht darum, mit erneuerbaren Energien möglichst, wenn es nicht mit Erneuerbaren reicht, auch konventionell, die Energie zu erzeugen, die in einer Stunde verbraucht wird oder in einer Zeit X, einer Woche, 3 Wochen, 5 Wochen. Diese Energie muss erzeugt werden und das Batteriekraftwerk ist kein Einspeiser, sondern es ist nur ein Regelgenerator, wenn Sie so wollen, oder wenn du so willst, was die Frequenz regelt, also was zu viel Energie aus dem Netz nimmt, zu wenig Energie nachschiebt und das blitzschnell. Das ist seine Aufgabe, also als Netzgenerator zu dienen, aber nicht als Einspeisekraftwerk.
Aber und, das heißt, an dem Samstagnachmittag war
das, ja, sorry, das ist das eine. Wir haben dann, stell deine Frage, ich habe es jetzt auch verloren, ist egal.
Bei mir lag es oben auf tatsächlich, in dieser Stunde ist dann tatsächlich der Speicher konstant durchgekommen, dass er bei 50% gestartet ist, oder er hat wahrscheinlich bei 100 gestartet, um sicher zu gehen, dass es reicht, und ist aber bei 100 wieder rausgekommen, oder war es tatsächlich so, dass die Solareinspeisung, die Windeinspeisung, ich weiß nicht, was ihr da noch in Bordesholm habt, nicht aus Biogas, genau, hat das ausgereicht für das Stündchen, oder war das unterm Strich so, dass es dann auch gut war, dass der Test rum war?
Nee, das hätte auch noch deutlich länger gereicht. Also es hätte noch deutlich länger gereicht, aber das ist ja nie konstant. Also ich sehe das dann eher über 24 Stunden. Da muss die Bilanz passen. Und ich sag mal, auf die Sekunde, auf die Millisekunde sogar, muss das Kraftwerk das passend machen. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und dann hätte man es Wochen und Monate lang machen können. Das wäre also keine Beschränkung gewesen. Warum wir das nur eine Stunde gemacht haben, hatte auch den Hintergrund, dass wir ja auch bei uns einige fremde Lieferanten haben und mit diversen Bilanzkreisen zu tun haben. Und die haben wir ja gestört. Also wenn wir uns eine Stunde lang vom öffentlichen Netz komplett trennen, ist ja total ungewöhnlich, dann kann ja Vertrieb XYZ, gar keine Energie zu uns ins Netz liefern. Und bei einer Stunde hat keiner Theater gemacht. Da hat jeder das irgendwie unter den Teppich gewischt. Aber wenn wir das ein paar Tage gemacht hätten, dann hätte das bestimmt eine riesen Nummer aufgemacht. Und wir hätten eine riesige Bilanzkreisabrechnung vor der Brust gehabt. Das wollten wir verhindern. Wir wollten ja eigentlich nur physikalisch mal zeigen, dass dieser Umschaltmoment und die Rücksynchronisation des gesamten Bordesholmer Netzes tatsächlich auch funktioniert.
Ja, das ist klasse. Wir haben jetzt eben schon mehrfach über den Primärregelleistungsmarkt gesprochen, wo ja der Batteriespeicher, das Batteriekraftwerk viel vermarktet wird. Du hast uns, als wir da waren, auch erzählt, dass ihr mittlerweile so eine Cross-Market-Strategie habt, dass ihr auf verschiedene auf verschiedene Märkten aktiv seid. Ich habe das mittlerweile als Multi-Market als Begriff gehört, dass es das auch schon gibt. Magst du da nochmal 2, 3 Sätze zu sagen, was euer Dienstleister, das macht ihr, glaube ich, nicht selber, für euch da alles erreicht, welche Märkte?
Ja, also das ist der sogenannte Wholesales-Markt. Das ist im Prinzip alles, was irgendwie Börsenhandel ist. Intraday, Day-Ahead, Bilanzkreisausgleich, alles, was man da so machen kann. Das wird mit dem Oberbegriff Wholesales-Markt. Dann gibt es natürlich den Sekundärreservemarkt und den Primärregelmarkt. Das gibt es nach wie vor. Minutenreservemarkt könnte man auch noch, ist aber mehr ein Arbeitsmarkt, ist für uns als Batteriespeicher nicht so interessant. Für uns sind immer die Leistungsbereiche interessant. Alles, was Leistung ist oder was man irgendwie in Bilanzkreisen oder so einigermaßen hochpreisig verschieben kann. Und ob das nun Cross-Market oder Multi-Market oder so heißt, das sagt ja das Gleiche. Also es geht um mehrere Märkte, die gleichzeitig bespielt werden. Und wir haben tatsächlich so jeden Tag, fahren wir die volle Leistung, die wir können, im Primärregelmarkt. Dann wird im Sekundärreservemarkt auf der Leistungsseite immer noch was geliefert und aufgenommen. Also es kann ja immer in beide Richtungen gehen. Und im Wholesales-Markt haben wir pro Tag, kann man sagen, im Schnitt so an die 1000 Handelsgeschäfte.
1000? Ja. Krass. Aber es gibt da schon eine klare Hackordnung, dass zuerst primäre Leistung, dann sekundäre Leistung, dann dieser Wholesale-Markt. Es ist nicht so, dass da noch irgendeine KI sagt, morgen ist der Wholesale-Markt interessanter als der Primärregelmarkt. Das gibt es in der Form jetzt noch nicht.
Doch, das gibt's auch. Dann müsste man sich aber vom Primärregelmarkt abmelden. Also solange man beim Primärmarkt angemeldet ist mit einer bestimmten Leistung und auch den Zuschlag hat, hat das höchste Priorität. Das ist richtig. Aber ich kann ja sagen, meine Prognose, das macht auch dieser Vermarkter für uns, also jeden Tag eine Prognose erstellen, wie es wohl verlaufen wird. Das ist auch ziemlich dicht an der Wahrheit, weil es ist ja erstmal eine gepunktete Linie und nachher wird die tatsächliche Linie als durchgezogene Linie hinterhergezeichnet und das ist immer sehr, meistens sehr, sehr dicht an der Wahrheit. Danach rechnet sie sich dann aus, also übermorgen können wir im Wholesales-Markt mehr Geld machen als im Primärregelmarkt, dann melden sie entsprechend Leistungen im Primärmarkt ab. Das haben sie jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Das funktioniert auch schon. Die melden nie alles ab. Also wir haben jetzt so 12 MW im Normalfall, die wir anbieten können und im Primärmarkt. Und manchmal gehen sie dann auf bis zu um 6 MW auf 6 MW runter. Das war bis jetzt das Maximum, aber sie könnten auch noch weiter. Sie können auch auf null gehen, theoretisch. Das aber da müssen sie sich schon relativ sicher sein, dass die anderen Märkte dann auch möglichst mehr holen als das, was da zu holen gewesen wäre.
Weil, also ich hätte gedacht, die Entscheidung ist digital. Das heißt, entweder das eine ist besser oder das andere, aber das trauen sie sich anscheinend noch nicht, dass sie sagen, Mensch, wir gehen da voll raus. Wahrscheinlich auch, weil du dann sagen würdest, Mensch, was war denn da los? Das hat ja nicht funktioniert, oder?
Ja, klar, es gab jetzt auch schon mal Tage, zwei, drei. Wir sind jetzt seit dem 2. Mai letzten Jahres sind wir mit dieser Cross-Market-Strategie unterwegs. Und wir hatten es jetzt an zwei Tagen oder so, dass wir mal nur bei 50% vom PRL-Markt waren, wo das mal ein bisschen schief gelaufen ist. Aber ansonsten hatten wir die meisten Tage 130-140%. Und dann kommt es auf die 2x50% auch nicht so an. Das kann dann halt mal passieren. Aber die sind dann auch so selbstkritisch, dass sie dann auch immer hingucken. Es ist ein junges, innovatives und motiviertes Team, die das da machen. Und die gucken dann immer, woran hat es gelegen? Wieso ist das passiert? Was können wir besser machen? Und meistens passieren die Fehler auch nur einmal. Und ich sag mal, Fehler sind ja auch manchmal dazu da, um sie mal zu machen. Aber man sollte sie nicht zwei- oder dreimal machen. Also insofern passt das schon. Es ist noch relativ neu und relativ jung. Aber das ist eben auch schön, dass man da mit so einem motivierten, jungen Team zusammenarbeiten kann, die wirklich Ideen haben, die Mathematik rauf und runter pfeifen können, die das da programmieren. Das ist also diese Algorithmen und so, die haben es da in sich. Das ist Wahnsinn.
Okay, stark.
Und von diesen 1000 Handelsgeschäften ist nachher so ein Faktor von 2,3 oder so, also nur ein, sagen wir mal, ein Drittel, tatsächlich zu liefern oder zu beziehen. Und das andere hebt sich gegenseitig auf. Das ist auch noch interessant, dass man Geschäfte machen kann mit sich gegenseitig aufhebenden Handelsgeschäften. Also der eine Bilanzkreis hat zu viel, der andere hat zu wenig und man gleicht das dann zum Beispiel aus durch einen entsprechenden Handel. Und immer mit dem Risiko, dass man vielleicht am Ende auch was übrig behält, was man dann tatsächlich liefern oder beziehen muss.
Genau, was in deinem Fall ja kein Risiko ist, weil du das Asset hast, mit dem du es ja technisch abbilden kannst. Schwierig wird es ja, wenn du Leerverkäufe tätigst und am Ende nichts hast, was du dagegen stellen kannst und dann womöglich der Preis abhaut.
Das kann man nicht machen. Da müsste man Penalen und Strafen zahlen, die wären enorm. Also man muss dieses Backup schon haben, tatsächlich.
Ja. Korrekt. Wobei, wie viele Geschäfte müssen am Ende ausgeführt werden? Ein Drittel, habe ich es richtig gehört, oder 2-3%?
Das ist Unterschied. Nee. Kommt ganz drauf an, ist sehr unterschiedlich. Aber ein Drittel, wenn man so von einem Drittel ausgeht, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Okay, weil das finde ich von meinem Bauchgefühl her sehr viel, weil ich weiß, es gibt ja einzelne Stunden, die werden ja tatsächlich 10, 20 Mal hin und her gehandelt und am Ende ist gar nichts passiert. Deswegen hätte ich vermutet, dass es tatsächlich eher, ich dachte, wenn es halt ein Zehntel, ein Zwanzigstel ist, was tatsächlich nachher physikalisch wirklich ausgeführt werden muss. Das Drittel finde ich spannend. Aber ich habe noch die andere Frage, wenn das jetzt immer 130% sind und nur zwei Tage von, jetzt hatten wir jetzt 250 Tage oder so, mal schlechter gelaufen sind, da hätte ich ja gedacht, Mensch, dann muss ja eigentlich an dem anderen Markt viel mehr zu holen sein, wenn es praktisch PL ist die Baseline, wo man sagt, das sind 100%.
Ja.
Und ich habe an fast allen Tagen an dem anderen Markt mehr geholt. Da hätte ich ja also trivial gesagt, dann geht doch mehr auf dem anderen Markt. Oder denke ich da falsch?
Ja, weil die PRL war immer zu 100% mit 12 MW drin. Und das andere kam noch als Add-on obendrauf.
Ach,
das heißt, die haben alle Möglichkeiten, also das ist jetzt nicht so schnell erklärt, das ist auch wieder mit Parabel und so, mit Freiräumen, die man da hat beim PRL, je nachdem, wie stark die gerade belastet wird. Und diese Freiräume, die man da hat, diese Spielräume, die werden vollständig ausgenutzt mit anderen Märkten.
Okay, jetzt
Die
habe ich
werden
verstanden.
erkannt und vollständig ausgenutzt und die kommen dann noch als Add-on obendrauf. Also der Benchmark ist aber immer noch PRL, weil, also Primärregelleistung, weil das immer noch einen meistens sehr hohen Wert hat im Moment. Aber wenn jetzt so viele neue Batteriespeicher kommen, wird das wahrscheinlich deutlich anders werden.
Ja, du hattest vorhin im Nebensatz gesagt, so viele Batteriespeicher brauchen wir auch gar nicht. Und wir hatten im Vorgespräch gesagt, die aktuelle Zahl, wie viel bei den ÖMBs gerade angefragt sind, sind 226 Gigawatt. Was glaubst du, was ist sinnvoll? Ist es die Summe der ausgeschriebenen Regelleistungsmärkte, die man braucht? Also ein paar, was sind das? 10, unter 10 GW wahrscheinlich? Oder welche Zahl glaubst du, braucht man
Also
am besten?
wir haben im Primärregelmarkt, wo ja wirklich die Batteriespeicher wie gebaut für sind, die sie eigentlich auch als, wie gesagt, gilt immer noch als Benchmark, wo sie eigentlich auch für ja gebaut sind, ausgelegt sind. Ne, das ist eben der Benchmark. Da haben wir einen Bedarf in 8 Ländern und darunter sind die beiden größten europäischen Länder, nämlich Frankreich und Deutschland. Und in diesen 8 Ländern insgesamt 1,5 Gigawatt Bedarf, 1,5 bis 1,6. Also wären meines Erachtens sogar 10 Gigawatt schon zu viel bei 226 Gigawatt. Wenn die wirklich kommen würden, würde der Markt gänzlich zusammenbrechen und da wird keiner glücklich mit.
Ja.
Deswegen muss man das einfach mit Augenmaß machen. Batteriespeicher sind jetzt nicht das Maß aller Dinge oder die Lösung für alles, sondern wir müssen gucken, auch im Sinne der Netze, im Sinne der Auslastung, dass wir Leistungsspeicher, nenne ich das mal, sind Batteriespeicher, die schnell Leistung liefern können, aber nicht so viel Arbeit. Also wir haben ja nicht so eine wahnsinnig große Kapazität im Verhältnis. Und andere, die können vielleicht nicht ganz so schnell liefern, haben aber dafür viel, viel höher. Ein Pumpspeicherkraftwerk zum Beispiel hat schon mal eine deutlich langsamere Reaktionszeit, hat aber viel, viel mehr Kilowattstunden da oben in seinem Teich, wenn es unten durch die Turbine fließt. Also das ist zum Beispiel schon mal ein gewaltiger Unterschied. Und ich brauche ein vernünftiges Mischungsverhältnis. Wenn wir jetzt nur Pumpspeicherkraftwerke bauen würden, würde es genauso wenig helfen. Und wenn wir jetzt nur Batteriespeicher bauen, hilft es auch nicht. Wir müssen ein bisschen intelligent vorgehen und das auch ein bisschen steuern. Und diese Steuerung wird natürlich, könnte, sollte, müsste vielleicht von der Bundesregierung kommen. Da sitzen aber keine Fachleute. Also ich brauche irgendwo so eine Art neutrale, ja, Energieplanung der Zukunft, eine Planungsstelle im Bundeswirtschaftsministerium oder wie auch immer, mit Leuten, die da wirklich Ahnung von haben, festangestellte Techniker, die das Ganze steuern und leiten und sagen, wir haben jetzt den Bedarf da und den Bedarf da und den Bedarf da. Und das dann vielleicht auch ausschreiben und dann wird es Bewerber geben und dann wird es auch Batteriespeicher geben, aber eben nicht in der Menge. Ich glaube, sowas fehlt uns für eine vernünftige Steuerung der Energiewende. Auch vor dem Hintergrund, was wir vorhin schon angesprochen haben, mit den Negativpreisen und all dem. Ne? Wir brauchen so ein bisschen Steuerung und Intelligenz da drin und nicht jeder macht, was er will und alle bauen drauf los, egal was ist. Das führt auch am Ende zu nichts.
Ja, danke für die sehr vernünftige Einschätzung. Das passt. Wir gehen auf die, wie heißt das, Schlussgerade? Nee, heißt das so? Keine Ahnung. Also Zielgerade, so heißt das Ding, genau. Wenn du jetzt
Zielgerade.
mal, genau, nach vorne blickst, Frank, welche Presseschlagzeile würdest du gerne noch in der SAZ lesen? Ich weiß gar nicht, wie heißt bei euch die Zeitung? Ist es auch die Landeszeitung, die bei euch verteilt wird? Oder was ist das, was bei euch?
Ja, wir haben die Kieler Nachrichten, wir sind ja nahe
Okay,
Kiel,
gut.
und auch die SAZ tatsächlich, ja. Also SAZ Verlag haben wir auch, das ist dann die Neumünsteraner Seite. Wir liegen ja fast genau zwischen den beiden Städten. Und ja, was würde ich da gerne als Schlagzeile lesen? Also, dass man erkannt hat, dass erneuerbare Energien unsere Zukunft sind und dass sie, wenn sie vernünftig und intelligent eingesetzt werden, auch preiswert sind, uns unabhängig machen und viel, viel sicherer sind als Energiebezüge jedweder Art, sei es Öl, sei es Gas, sei es Uran, was auch immer, viel, viel sicherer macht für die Zukunft und unabhängiger macht als irgendwas anderes. Und auch die Chance hat, bei einer intelligenten Steuerung deutlich preiswerter zu sein. Weil wir stehen jetzt mitten auf der Kreuzung, sage ich immer, zwischen erneuerbaren und fossilen Energien. Und da sind die fossilen Energien, die ihre Benutzungsstunden deutlich drastisch reduzieren, obwohl sie 70, 80% Fixkosten haben. Da wird die Kilowattstunde natürlich viel, viel teurer, wenn sie nicht mehr so viele Benutzungsstunden haben im Jahr, also nicht mehr so viel Betriebsstunden, weil die Erneuerbaren immer die günstigeren sind und die Erneuerbaren werden zwischendurch immer abgeschaltet, weil man die fossilen nicht so schnell abschalten und wieder anschalten kann. Wie wir schon eben gesagt haben, nicht mal ein Pumpspeicherkraftwerk, geschweige denn ein Atomkraftwerk oder ein, haben wir ja nicht mehr, aber ein Kohlekraftwerk. Gaskraftwerk kann relativ schnell an- und abgeschaltet werden, aber so schnell auch wieder nicht. Also dauert auch ein paar Minuten. Das ist immer ein Problem. Da werden Erneuerbare abgeschaltet und wir müssen dann die Energie der Erneuerbaren trotzdem, die Einspeisevergütung trotzdem bezahlen, obwohl die gar nicht einspeisen. Und das alles zusammen macht es halt wahnsinnig teuer. Dieser Weg durch dieses Tal bleibt uns nicht erspart. Aber wir sollten doch den kürzesten Pfad nehmen. Aber wir machen eine Schlangenlinie im Tal und wissen eigentlich auch, glaube ich, langsam gar nicht mehr, wo es überhaupt rausgeht aus dem Tal. Wir laufen immer nach links und rechts, aber nicht den Berg zurück und auch nicht den Berg vor. Wir müssten den Berg vor, also in Richtung Energiewende weiterlaufen. Hm. Und wenn wir das machen würden und wirklich jetzt mal konsequent dahingehen würden und auch mal intelligent überlegen würden, dass 10 Gigawatt Gaskraftwerke bestimmt nicht richtig sind, sondern dass wir Speichertechnologien fördern müssen, um wirklich uns verlassen zu können auf Erneuerbare. Und wir können uns doch viel mehr auf Sonne und Wind verlassen. Dunkelflaute ist das Angstwort. Ich mache mal andere Angstlagen. Was ist denn mit einer Gasmangellage? Was ist denn mit Kohle aus China? Was ist denn, wenn ein Krieg ausbricht? Was ist denn jetzt dann? Wie machen wir denn dann weiter? Das könnte man sich ja vielleicht auch mal überlegen. Und dann kann man ja mal überlegen, wo vielleicht mehr Wahrheit dran ist. Und im Moment tendiere ich persönlich nicht dahin, dass die Dunkelflaute unser Feind ist, sondern da gucke ich eher woanders hin.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Der Franz Alt hatte ihr mal im Interview gesagt, die erneuerbaren Energien sind Friedensenergien, weil einfach jedes Land sich damit unabhängig machen kann, wer denn nicht mehr, du hast es vorhin an der privaten Hand festgemacht, es ist halt einfach keiner mehr erpressbar. Jeder hat das, was er braucht und fertig. Dann braucht man sich gar nicht mehr in die Haare kommen.
Ja, genau,
sehr schön. Perfekt. Abschließend noch die Frage, Frank. Ja, ich gehe immer noch auf Nummer sicher. Wenn du es noch mal in meine Rolle schlüpfen würdest, was würdest du dir selbst noch fragen? Sprich, worüber glaubst du, sollten wir noch kurz sprechen am Ende? Oder sagst du, passt alles soweit?
Ich glaube, jetzt so spontan fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Also ich glaube, das passt, ja. Okay. Also ich glaube, wir haben den Bogen so gespannt. Also wichtig ist eigentlich, dass uns nicht der Mut plötzlich auf halber Strecke verlässt in Richtung erneuerbarer Energien, sondern dass wir weitermachen. Und dann wird ja immer gesagt, es wird immer gesagt, ja, wenn Deutschland das macht, Herr Günther, das bringt ja gar nichts. Weltweit sind die Emissionen ja so hoch und so. Aber Deutschland ist das größte Land in der EU. Die EU spielt auf jeden Fall auch eine wesentliche Rolle und Deutschland ist auch weltweit bekannt und auch eine Industriemacht bisher. So, und wenn wir als Deutschland es schaffen, der Welt vorzumachen, erfolgreich und zügig eine Energiewende umzusetzen auf erneuerbare Energien, dann wird das eine wahnsinnige Wirkung auf andere Länder haben. Die werden uns das A nachmachen, es wird also ganz viele Nachahmer geben und B werden wir dann auch für unsere Wirtschaft ganz große Chancen haben in der Lieferung von Solarplatten, von Windkraftanlagen, von Technologien, von Steuerungen, von Batteriespeichern, von Pumpspeicherkraftwerken von mir aus und von allen neuen Technologien, die ja auch umfangreich an Unis erarbeitet werden. Wir hätten also eine wahnsinnige Plattform als Technologievorreiter und da würden wir, glaube ich, China ist das jetzt im Moment, die haben uns den Rang abgelaufen, aber ich glaube, da hätten wir eine Chance, wieder anzuschließen. Und hätten da eine ganz große Chance für unsere Wirtschaft und es würde unheimlich viel Nachahmer geben. Ich glaube, dass Deutschland sehr, sehr, sehr viel bewegen kann. Aber wenn wir wie jetzt der Welt vormachen, wir sind damit mal angefangen, bleiben auf halbem Weg im Tal stehen und kommen nicht mehr raus, dann ist die Welt abgeschreckt. Dann erreichen wir genau das Gegenteil.
Ja, das glaube ich dir. Auch wenn das Schlusswort vielleicht jetzt nicht so positiv ist, das muss es auch nicht sein. Ich sage vielen Dank, Frank, für das Interview. Hat mir Spaß gebracht und bis bald mal wieder.
Ja, vielen Dank, Klaus. Ne? Danke dir. Tschüss.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.